Darfst auch gerne in der Beschreibung schreiben, da zwei.
Das mal.
Und was hat der Puls immer noch? 72, Daniel?
73.
73.
Ja.
Wie fälscht die Uhr?
Wir haben ein Bild.
Ja, ein Bild, dann haben wir bestimmt auch schon lange einen Ton. Dann würde ich jetzt einfach mal so wieder anfangen, oder? Ja, willkommen zurück. Das passiert, wenn das Netz in Ökofen abbricht. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung vorab, bevor wir jetzt vielleicht nochmal die 2 Minuten starten, die wir schon hatten. Wir machen das Ganze hier momentan über eine mobile Verbindung, weil Ökofen leider ja so in unseren Gefilden hier noch nicht voll versorgt ist. Das wird sich in Zukunft ändern, aber ja, daran seht ihr, wie improvisiert das Ganze hier ist und dass wir eigentlich ein ganz anderes Handwerk haben. Und dann kommen wir nämlich jetzt auch ganz schnell dazu wieder zurück. Also was wollen wir heute Abend machen? Wir wollen darüber sprechen, dass der Tierschutzverein für den Landkreis Neuss, also das Tierheim Ökofen, zusammen mit dem Hundezentrum Cancuna in den nächsten Wochen, Monaten, aber auch schon jetzt in der jüngsten Vergangenheit, sich explizit um verhaltensauffällige Hunde und deren Therapie kümmert. Wir haben gerade schon mal so damit begonnen, zu erklären, wie ist das passiert? Also wie haben wir damit angefangen? Warum machen wir das überhaupt? Und mir gegenüber sitzt der Daniel Sprengler vom Hundezentrum Cancuna. Der Daniel arbeitet mit uns da ganz, ganz, ganz eng zusammen. Und der Daniel hatte gerade schon mal angefangen, darüber zu sprechen, wie ist er dazu gekommen? Weil der macht das schon viel, viel länger.
Ja, wir hatten kurz erwähnt, dass es eben primär durch meine eigene Übertragung kam. Nichts. Bitte?
Übertragung. Das Ton ganz verzögert.
Okay.
Verzögert, okay.
Dann können wir aber ja trotzdem weiterreden, oder?
Der Ton dann durchgeht.
Jetzt haben wir voll Ton.
Ja, okay. Ja, dann, also ganz kurz, wir haben gerade so Anweisungen von ganz hinten bekommen. Ich würde sagen, wir reden jetzt trotzdem einfach weiter, weil wenn ihr uns dann halt nur abgehackt seht, aber ihr hört uns ja. Daniel, schieß los.
Wir fangen ja, jetzt einfach fangen wir nochmal von der Seite neu an. Also prima ging es eben darum, dass ich durch meine eigenen Hunde dahin gekommen bin, wo ich heute bin, weil die nicht so einfach waren und in der Hundeschule, in einer regulären Hundeschule, einfach so mit diesem Verhalten, wie ein starkes Jagdverhalten, kam ich nicht weiter. Und die späteren Hunde waren eben nicht leichter, sondern etwas schwieriger, was natürlich immer am Ende dazu geführt hat, dass ich mir Hilfe gesucht habe von renommierten Hundetrainern. Und so im Prinzip ist die Grundidee dann immer mehr in den Vordergrund gerückt, vielleicht selber auch Hundetrainer zu werden. Was mich zuletzt durch die Menschen kam, mit denen ich zu tun hatte. Also die haben mich da hingeschoben und haben gesagt, so, also von dir höre ich jetzt was von einer ganz anderen Seite, von der Seite habe ich das noch nie beleuchtet, das wurde so noch nie argumentiert, verstehe ich, aber ich verstehe jetzt die Hintergründe und verstehe damit meinen Hund besser. Das war so der Grundtenor, der mich dann immer weitergetrieben hat. Seit über 15 Jahren habe ich dann Pflegestelle gemacht für verschiedene Tierschutzvereine, die dann ganz ängstliche, traumatisierte Hunde im Verein hatten, die dann auf der normalen Pflegestelle einfach nicht gut untergebracht sind, weil da natürlich vielleicht die Zeit fehlt, um sich da so adäquat drum zu kümmern, denn so einen Hund kann ich nicht einfach 6 oder 8 Stunden zu Hause lassen. Und so habe ich dann 15 Jahre Pflegestelle gemacht für diese, ich würde mal sagen, schwerst traumatisierten Hunde, um denen überhaupt eine Chance zu geben. Und dann wurde ich derweilen auch in das ein oder andere Tierheim gerufen, um da mit ganz, ganz schwierigen Hunden zu arbeiten, wo die normalen Pfleger oder auch Gassigänger einfach nicht weiterkamen. Und die große Gefahr ist ja, dass diese Hunde da zu Langzeitinsassen werden, diese Verhaltensketten immer schlimmer werden, der Ausgang für diese Hunde sich immer schwieriger gestaltet, aber das Verhalten, was sie natürlich im Tierheim zeigen, vielleicht also im Zwingern aggressives Verhalten, das steigert sich natürlich in der Zeit und das kriegt man in der kurzen Zeit des Gassigangs einfach auch nicht aufgehoben. So habe ich dann über 6 Jahre in einem anderen Tierheim schon gearbeitet und habe da mit den Mitarbeitern und den Gassigängern zusammen Unterricht gemacht, sodass eben dann auch die die Gastgänger als auch die Mitarbeiter geschult wurden, wie jetzt mit diesem speziellen Hund zu verfahren ist. Wir hatten da ganz gute Erfolge, sodass eben auch die ganz schwierigen Hunde eine Chance bekommen haben. Dann kamen die ersten Raufergruppen, um einfach diese Hunde zu resozialisieren. Solche Raufergruppen passieren dann eben mit Maulkorb, die werden moderiert. Also da gibt es ein bekanntes System von Thomas Baumann beispielsweise, die offene und geschlossene System, was recht gut funktioniert, natürlich Grenzen hat. Ich habe ein ähnliches System, ein bisschen abgewandelt das Ganze. Ja, und hier in Ückhoven war es so, es gab ja dann vor 2 Jahren noch einen anderen Vorstand. Auch da kam mal die Anfrage, daher kannst du nicht mal hier hinkommen, mal mit dem einen oder anderen Hund trainieren. Das Problem ist natürlich, wenn man jetzt 1 oder 2 Stunden die Woche mit so einem Hund trainiert, aber es führt niemand vom Personal, von den Mitarbeitern oder von den Gastgängern dieses Programm weiter, dann wird dieser Hund auch nicht besser. Deswegen habe ich damals Abstand davon genommen, weil ich gesagt habe, das macht gar keinen Sinn. Dann heißt es nachher, so der Daniel hat jetzt hier 20 Stunden geleistet, das hat unser Tierheim so und so viel gekostet. Wir sehen aber keine Verbesserung. So, und dann bin ich da raus. Das will ich mir erstens nicht nachsagen lassen. Und das liegt also in der Natur dieser Konstellation, dass es so auch im Grunde genommen so gut wie kein Fortkommen gibt. Das haben wir uns dann durch den gemeinsamen Tierschutzgedanken haben Benjamin, Sarah, Julia und ich uns kennengelernt, uns da näher gekommen durch verschiedene Veranstaltungen wie Sommerfest etc. und haben gemerkt, so, oh, der Kompass von uns steht eigentlich genau in die gleiche Richtung. Benjamin läuft da völlig konform mit. Wir haben dann angefangen, beispielsweise Mitarbeiter und Gastgänger zu schulen. Und damit haben wir im Prinzip ja diese Grundvoraussetzung mal geschaffen, also wenn wir jetzt als Hundetrainer hier arbeiten, dass diese Arbeit auch durch Mitarbeiter, Gastgänger weitergeführt wird. So, und haben wir gemerkt, oh, das klappt prima. Wir kommen so auch mit schwierigen Hunden klar. Die werden kontinuierlich besser. Also wir reden hier auch von Langzeitinsassen vom Tierheim Ökoren. Wir haben gemerkt, die Vermittlungsbilanz ändert sich. Wir haben gemerkt, diese Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern, Gassigängern und natürlich unseren Hundetrainern funktioniert prima. Das wächst, wir wachsen da irgendwie zusammen. Die Dialoge funktionieren immer besser. Und das spiegeln also auch die Hunde wieder, das spiegelt die Vermittlungsbilanz wieder. Und so kamen dann so die ersten 1, 2 schwierigen Hunde mal von außen, wo dann gesagt wurde, so, ihr habt ja jetzt die Möglichkeiten. Also ich muss vielleicht noch kurz erwähnen, dass meine Hundetrainer, die ich ausbilde, also ich bilde tatsächlich eben Hundetrainer aus, die aber dann vom Veterinäramt abgenommen werden müssen. Also ich bin nicht fähig, das zu diplomieren, was aber noch in Arbeit ist. Das ist auch eine Sache, die noch aussteht. So haben wir die irrsinnig gute Chance, dass wir genau an diesen Hunden ausbilden können. Das heißt also, auch die Hundetrainer bekommen nicht den netten Labrador um die Ecke vor die Nase gesetzt, der für ein Leckerchen vielleicht alles macht, sondern Hundetrainer zeichnen sich ja vor allen Dingen dadurch aus, dass sie auch mit Schwierigkeiten umgehen können, dass sie Probleme lösen können, dass sie aufkommende Probleme wieder in die richtigen Bahnen bringen, dass sie auch erkennen, ist der Hund gesund, also hat der vielleicht wird er nicht richtig ernährt, hat er vielleicht Probleme in die Ruhe zu kommen, hat er vielleicht Schwierigkeiten, was vielleicht eine physiologische Natur hat, also hat er Schmerzen beim Laufen, hat er Schmerzen in den Knochen, diese Dinge, die häufig nicht so sehr berücksichtigt werden, wie man das eben sollte. So, und da werden meine Hundetrainer ganzheitlich ausgebildet. Wir haben dazu die Julia Fröhlich von Fröhlicher Hund dabei, die physiologisch auf den Hund guckt, sodass wir eben den Hund ganzheitlich betrachten können. Also klar muss sein, ein Hund, der Schmerzen hat, wird sich nicht freundlich und nett konsequent verhalten.
Auf keinen Fall.
Er wird also auch manche Berührungen oder manche Bewegungen alles andere als gut finden. Das ist oft eine Grauzone oder tatsächlich ein schwarzer Fleck, der gar nicht so beachtet wird. Wir haben aber in dieser Zusammenarbeit tatsächlich oft, ich würde sagen häufig, aber gemerkt, dass der Hund die ein oder anderen Schwierigkeiten hat, die eher einen gesundheitlichen Charakter haben Und wenn wir den Hund gesundheitlich besser aufstellen, ist auch die ganze Verhaltenskette besser, ist der ganze Umgang erleichtert und.
Ganz genau.
Eine Riesenkette. So, also um kurz zu machen, haben wir jetzt die Möglichkeit, auch durch den Trainerstamm, wir können die Hundetrainer direkt am Hund ausbilden, und zwar an den, ich würde mal sagen, leichten bis schwierigen, bis ganz schwierigen, je nachdem, wohin man möchte als Hundetrainer. Die Hunde an sich haben natürlich dann die tolle Möglichkeit, die werden von dem einen Trainer wie von dem anderen Trainer natürlich geführt, das Ganze wird ja überwacht und geleitet im Unterricht, werden da natürlich viel konsequenter, viel über einen viel längeren Zeitraum werden die geschult. Und da bin ich jetzt nicht bei Sitzplatz und Fuß, es geht überhaupt nicht um Befehlskette, sondern es geht um Verhaltensketten. Also das wäre jetzt der Bereich, fachlich richtig wäre jetzt Behaviorismus zu sagen, sondern eben Verhaltensketten, so wie der Hund auf Reize reagiert. Also so ist der Hund in seiner Komfortzone, und wir wollen ja, dass der Hund nachher auch normal mit seiner Umwelt umgeht. So, und das ist tatsächlich meine Oberfläche. Da wende ich viel Energie auf, um den Hund dahingehend zu schulen, dass der für sich klarkommt in der Welt, dass er nicht gestresst ist, nicht ängstlich ist und keine Schwierigkeiten hat in Form von Jagdtrieb, Aggression oder ähnlichem. Und das versucht man, die richtigen Bahnen zu lenken. Und toll ist natürlich dann, wenn der Hund eine Vermittlungsoption hat und dieser Interessent anfängt, mit diesem Hund zu arbeiten. Das heißt, von uns angeleitet und ist quasi Teil des Programms. So haben wir dann einen schönen Übergang. Ja, so sind wir zusammengekommen. Das hat sich als sehr gut bewährt. Nicht nur als gut, das ist stark untertrieben.
Sonst würden wir sowas jetzt hier
nicht
machen.
Genau. Und das hat uns animiert, diesen Faden weiter zu verfolgen und quasi ein Sonderprojekt zu starten. Also neben den Hunden, die so normal im Tierheim sind, haben wir verstärkt Anfragen bekommen für Resozialisierungsplätze. Die wollen wir jetzt konkret in einem Projekt auch anbieten. Und darum dreht sich der heutige Abend in der Hauptsache eigentlich.
Genau, ich würde dazu vielleicht noch zwei Sachen ergänzen. Nämlich, es gibt ja immer so die Frage, wie integriert man das hier bei uns in den Alltag? Der Daniel sagte gerade schon mal, dass er und sein Trainerstamm, vor allem der Philipp, der sitzt jetzt irgendwo hier ganz außen und ist das alles für euch am Managen, dass ihr uns immer sehen und hören könnt. Wir kriegen das immer nur so halb mit. Also wenn mal zwischendurch das Bild ausfällt, dranbleiben, solange ihr uns hören könnt, wenn ihr uns nur sehen könnt. Ich kann keine Zeichensprache, vielleicht kann der Daniel ein bisschen was davon. Mal gucken. Nein, Quatsch, aber wir versuchen das irgendwie zu stabilisieren und der Philipp ist da wild dran. Aber wir integrieren das insofern, so wie viel ich sagen kann, als Vorstand des Tierschutzvereins, ist das für uns eine ganz hochwertige Sache. Also die Zusammenarbeit mit Daniel und seinen Trainern hat natürlich für uns auch einen großen Vorteil, die Hunde vermittlungsfähiger zu machen. Denn es ist immer so, ich habe das schon ganz oft gesagt, wenn ich irgendwo mal gefragt werde, Tiere generell kommen immer mit Gepäck. Das ist so, finde ich, eine schöne Formulierung. Die bringen ja was mit. Die bringen eine Geschichte mit, die bringen eine Last mit, im Zweifelsfall. Ob sie die selber verursacht haben oder ob der Mensch die verursacht hat, ist ja erstmal eine ganz andere Frage. Und wir werden gleich auch noch so ein bisschen darauf eingehen und euch auch an Beispielen erzählen wollen, was das so bedeutet, was bringen die eigentlich so mit. Aber Fakt ist, kein Tier sitzt ja ohne Grund im Tierheim. Und da ist ja immer irgendwas passiert oder das hat ja irgendwas nach sich gezogen. Und bei Hunden ist es häufig so, dass wir im Tierheim erleben, dass sich sowas auch in Aggressionen niederschlagen kann, gegen die Pfleger, generell gegen Personen, gegen andere Hunde, gegen Tiere generell. Und ich finde einfach, also vom Erfahrungswert, wir machen das jetzt hier knapp 2 Jahre als Vorstand und gute 1,5 bis 18 Monate ungefähr mit dem Daniel, 18, 19 Monate mit dem Daniel zusammen und seinem Team. Und wir haben in der Zeit aber auch schon sehr, sehr positive Erfahrungen damit gemacht, also auch im Anschluss daran. Das heißt, es wurden Hunde behandelt, sage ich mal, trainiert, wobei ich persönlich, das muss ich an der Stelle auch mal sagen, das versuche ich dem Daniel immer schon mittlerweile so mitzugeben, von diesem Begriff des Hundetrainers weg möchte, weil das, was wir hier machen, hat mit Training eigentlich ja schon fast nichts mehr zu tun. Wie der Daniel gerade schon mal sagte, und das werdet ihr gleich auch ganz oft noch feststellen, dass wir die ganzheitlich behandeln. Also das findet auf ganz vielen Ebenen statt und hört halt nicht bei diesem Leckerchen und Klickern und mal eben auf der Hundewiese und irgendwie was machen auf. Das, da ist noch lange nicht Schluss. Und das wollen wir mit diesem Live-Talk hier auch so ein bisschen rausstellen. Was ist das Besondere an der Hunderesozialisierung? Und deshalb ist so das Nächste, was wir auf dem Zettel haben, erstmal vielleicht darzustellen, was sind denn so typische Verhaltensauffälligkeiten, die wir hier im Tierheim feststellen? Ich würde mal ein paar sagen und dann kann der Daniel dazu mal ausholen, weil der das natürlich fachlich nochmal besser begründen kann. Aber der Klassiker, den wir im Tierheim haben, ist, ein Tier kommt an und ist erstmal grundsätzlich aggressiv. Also es beißt, es knurrt, also der Hund zeigt sich sofort aggressiv. Und jetzt habe ich als Hundeleihe schon immer so viel gelernt in meiner Zeit hier, da gibt es ganz verschiedene Formen von aggressiv. Ja, also wir hatten letztens erst wieder den Fall, wo auch Daniel mich darauf hinweisen musste, nee, das ist defensiv aggressiv, da musst du ganz vorsichtig sein, das ist viel, viel schlimmer, als wenn er nach vorne geht. Und genau da fängt das hier im Tier im Alltag an. Daniel mit seinem Team schärft den Blick für unsere Tierpfleger, damit umzugehen, das erstmal zu erkennen. Also überhaupt wahrzunehmen, was ist das jetzt für ein Verhalten? Was macht der Hund da eigentlich? Macht er was falsch? Oder warum zeigt er sich so? Und ich glaube, der Daniel kann jetzt ganz viel dazu sagen, auf was wir da so im Alltag treffen. Mhm.
Kann ich hier ganze Abende mitfüllen. Da gibt es also tausend Geschichten zu erzählen.
Also ich glaube, vielleicht ohne zu unterbrechen, ja. was vielleicht für manche interessant ist, die uns jetzt folgen, ist ja, ich hoffe, dass ein paar Leute zuschauen, die sich denken, wie kann ich das auch für mich, oder was ist daran interessant für mich? Also wenn wir jetzt so viele Leute haben, die zuschauen, das sind ja nicht Tiermitarbeiter, sondern es werden ja Leute sein, die sagen, hey, ich habe auch einen Hund, das interessiert mich.
Wir nehmen vielleicht mal zwei klassische Beispiele. Das eine klassische Beispiel ist ein Tierschutzhund, der unter Umständen in Freiheit geboren ist oder in Gefangenschaft geboren ist, also nehmen wir Straßenhunde oder Hunde, die irgendwo im Refugio geboren sind, mit 30 anderen Hunden leben. Was kennen die nicht? Die kennen keine Wohnung. Die kennen es nicht, mit dieser Menschendichte zu leben, auch mit Menschen umzugehen. Die wissen also den Umgang mit ihren 29 Kollegen. Wenn ich dann in den Beschreibungen sehe, dieser Hund ist sozialisiert, der kennt andere Hunde, dann müsste man eigentlich genau schreiben, der kennt 29 Hunde. Und denkt nicht.
Der Klassiker, ja.
Das ist der Klassiker. Ja, der Punkt ist, dass er gewohnt ist, mit diesen 29 umzugehen. Der kennt aber es nicht, neuen Hund, wie gehe ich mit dem um, wie nehme ich da Kontakt auf. Der ist ja mit dem eingesperrt. Also es ist ungefähr so, als wenn man in einem großen Gefängnis mit 30 Insassen einen neuen Insassen bekommt. Also es hat ja mit Sozialkontakt so genau gar nichts zu tun. Dazu, was kennen die Hunde nicht? Also die kennen nicht mit der Leine zu laufen, die kennen nicht den Menschen zuzuhören, die kennen nicht vom Menschen angefasst zu werden. Das heißt, die ganze Prägephase ist in Freiheit passiert. Und jetzt kommt der Hund hier hin und der wird jetzt von irgendeiner Tierschutzorganisation wird es ja ausgesucht und sagt, so, jetzt ab in den Flieger, jetzt kommst du mal hier hin und dann soll der Hund in tiefste Dankbarkeit verfallen, weil er jetzt hier gerettet wurde. Aus Hundesicht muss ich sagen, sieht der, ich bin gefangen. Also wie ein Wildtier in der Lebendfalle und jetzt mache ich ihn in die Leine und nehme ihn mit nach Hause und sage dem so, herzlichen Glückwunsch.
Du hast gewonnen,
du hast jetzt ein Zuhause.
Ja, gefragt wird ja nicht so wirklich.
Genau, wenn ich das mit einem Wolf mache oder mit einem Fuchs, dann kann man sich ungefähr ausmalen, welche Gestalt das dann zu Hause annimmt.
Ja.
Nur von einem Hund, da haben wir jetzt plötzlich die Erwartung, der müsste sich, weiß ich nicht, zutiefst dankbar zeigen und sofort Treue und all diese Dinge und Liebkosung und all das abspulen, was man sich so als Mensch wünscht. Genauso ist es nicht. Der Hund hat erstmal einen Kulturschock, die Hunde sind ängstlich, die sind verstört. Die sind schüchtern. Der Klassiker ist, zwei Wochen lang übt sich der Hund in Zurückhaltung, lernt erstmal, wie funktioniert mein Umfeld, also was passiert da, wie ist der tägliche Ablauf, was muss ich davon halten. Und nach zwei Wochen dreht sich das Blatt häufig um 180 Grad. Dann wird nämlich alles angebellt und gepöbelt und dann freut der Mensch sich auch noch. Bisher war er still. Er sagt, ja,
jetzt macht er mal was.
Er sagt mal einen Ton. Der verteidigt mein Zuhause.
Jetzt wird er aktiv.
Jetzt wird er aktiv, genau. Der verteidigt mich und mein Zuhause. Dann frage ich mal die Leute, wenn der dich verteidigt und du machst den von alleine ab und der läuft weg, dann verteidigt der nicht dich. Ein Bodyguard würde an der Position entlassen werden. Ja, aber nun gut, lassen wir das mal im Raum stehen. Also was ich damit sagen will, diese Hunde sind ängstlich und vor allen Dingen sind gestresst. Also das, was ich als Hundetrainer sagen kann, ist, dass eben viele, viele, viele Hunde einfach gestresst sind. Und dieser Stress ist für einen normalen Hundemenschen, in Anführungszeichen, nicht so leicht zu sehen, weil Stress eben keine Emotion ist, sondern eine Belastung, die sich auf Lernverhalten, auf das Befinden auswirkt. Das bewirkt auch, dass die Psychochemie aus den Fugen gerät. Dass zum Beispiel, also ich sag mal, Cortisol, Serotonin, diese Parameter ändern sich ziemlich früh und ziemlich nachhaltig. Es kann sein, dass der Hund aufgrund dieser Tatsache, wenn das über einen längeren Zeitraum konstant so ist,
massiv
krank wird, weil sich dann eben die Entzündungswerte erhöhen. Der Klassiker ist, dass dann eben Folgeerscheinungen kommen, wie Gelenkschmerzen, wie Muskulatur, wie beispielsweise eine Futterallergie oder Allergien in irgendeiner Form. Das sind so die klassischen Folgeerscheinungen. Wie auch ein Angriffsverhalten gegenüber Menschen und anderen Hunden, speziell an der Leine. So, jetzt komme ich nochmal zurück. Warum gerade eine Leine? Ja, weil der Hund an der Leine eingesperrt ist. Also der ist in seiner Handlungsmöglichkeiten stark begrenzt. Er hat es nie lernen dürfen, sondern wird unter einem hohen Stress mit nach draußen genommen und irgendwann schlägt er nur noch um sich, der Hund. So, das sind so die klassischen Sachen. Jetzt bei Tierschutzhunden, um ein Thema mal aufzugreifen. Das andere Thema ist dann, jetzt habe ich einen jungen Welpen zu Hause, den habe ich von einem Züchter geholt, der ist vielleicht in erster Instanz mal sozialisiert, an Dinge gewöhnt. Ja, aber mit ungefähr 12 Wochen fliegt er mir um die Ohren. Das ist so die erste Stufe, wo er mir um die Ohren fliegt.
Dann muss man nochmal eingreifen, oftmals liegt es ja schon.
So, genau, da muss man eingreifen und dann sagen 8 von 10 Hundeschulen, ja, da musst du aber Chef sein. So, das heißt, da kriegt der Hund, der nie was gelernt hat in seinem Leben, direkt schon einen langen Hafer und ich komme dem mit Rechenaufgaben, die er erfüllen muss und mit einer Dominanz. Dominanz ist grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes, das heißt, der Hund, ich kann mich durchsetzen. Aber die Art und Weise ist entscheidend. Also ich kann mich natürlich vor den Hund stellen und den riesen Zampern oder Mimen, das wird dem Hund Angst machen. Das wird den einschüchtern, wo der Mensch denkt, oh, er hat es verstanden, er nimmt sich zurück, aber ich schüchter meinen Hund ein. Der hört mir nicht mehr zu, ich mache dem langfristig Angst oder unterdrücke Verhaltensweisen. Das ist so gar nicht das, was ich mir vorstellen kann, was gut ist. Sondern es geht ja darum, dass ich so ein kleines Wesen, was in der Kinderstube steckt, muss ich eigentlich fördern und bei der Entwicklung helfen. Das heißt, das ist ein kleines Pflänzchen, was wachsen möchte. Da kann ich die direkt mit dem Schlappen aufschlagen. Also das ist eine Sache, die habe ich bis heute nicht verstanden, warum man das so macht. Ja, und dann haben wir noch eine zweite Sache im Bereich des Aufwachsens. Nämlich irgendwann habe ich meinetwegen 6 oder 8 oder 10 Monate einen ganz netten Pfiffi, der ist total gelehrig, der ist süß, der ist kuschelig, das ist alles schön. Aber mit 8 bis 10 Monaten kommen dann die Pubertät. Dann habe ich das erste Jagdverhalten vielleicht, die ersten Reibungspunkte mit anderen Hunden, die Aggressionen zeigen sich in dem Alter. Und wenn ich dann nicht was habe aus der Kindheit als Mensch, auf das ich mich berufen kann, da spricht man nicht von Gehorsam, sondern von Benehmen. Ich muss wissen, wie ich mit meinem Umfeld umgehe, ob mit Artgenossen oder mit Menschen. Und wenn diese, also da reden wir von Wertesystem, moralischen Kompass, den ich meinem Hund da vermitteln muss. Und nicht einer Autoritätsform, die irgendwo an einen Diktator erinnert. Ja, das ist also auch nichts, wo sich ein Mensch mit gut fühlt, wenn ich einen Diktator habe, der jetzt da steht und sagt, entweder machst du das sonst. Ja? Das sind so die klassischen Beispiele, wo dann eben, das sieht man ja häufig, das sind irgendwie ein Schäferhund oder ein Australian Shepherd, meinetwegen Arbeitslinie, dass die immer die schlimmen Hunde, also die in Anführungszeichen schlimmen Hunde, die liegen alle im Bereich zwischen 8 und 12 Monaten, vielleicht 18 Monaten. Ja, da fangen die an, Schwierigkeiten zu machen und
Die werden dann übrigens bei uns abgegeben.
Die kommen dann ins Tierheim.
Genau. Das ist der Punkt.
Genau, die kommen dann ins Tierheim. Und da habe ich plötzlich einen hochaggressiven Hund. Ja. Die Hunde, die jetzt hier ins Riso-Zentrum gekommen sind, mal ganz beiläufig, die hatten alle den Stempel auf als untherapierbarer Hund. Also ein Teil von denen sollte tatsächlich eingeschläfert werden, weil die als untherapierbar galten. Das Gute an der Stelle ist, dass wir sagen können, das stimmt nicht. Also aus unserer Sicht sind die therapierbar, das haben die jetzt im Training auch gezeigt.
Was mich übrigens immer mal, wenn ich da mal so rein darf, ich habe Das ist das, was mich eigentlich am meisten schockt, was für mich auch der Beweggrund war, dass wir auch sowas wie heute Abend diesen Live-Talk organisieren. Vielleicht nochmal zwischendurch gesagt, ich hoffe, dass das mittlerweile technisch so, ich guck mal so kurz einmal rüber, dass das so einigermaßen läuft.
Tontechnisch, ja, will nicht.
Okay, also man kann uns hören, aber ja, wohl scheinbar zwischendurch nicht sehen oder gar nicht sehen. Okay, aber wenn wir uns hören können, ist das ja schon mal cool.
Es gibt hübsche Bilder von euch.
Es gibt hübsche Bilder. Ja, okay, also wahrscheinlich irgendwie total verzerrt und so. Da können wir Grimassen machen. Okay, das ist aber cool, da können wir ganz entspannt sitzen. Das ist auch
ja.
Vielleicht dann trotzdem an alle, die uns hören, aber nicht sehen, ihr dürft Fragen stellen. Also ne, wenn Fragen sind, der Philipp guckt immer wieder rein und gibt uns die auch. Ja, vielleicht mal dazu zurück, was mich bewegt hat überhaupt, was für mich ein Ansporn war, diese Arbeit auch zu intensivieren mit Daniel, war ganz klar die Erfolge, die wir schon so auf kurzer Distanz dann auf einmal hatten. Ich kann das halt nur mal sagen, das sind auch Sachen, die nimmt man dann auch mit nach Hause und die lassen einen so schnell auch nicht los. Dass wir zum Beispiel einen Hund vor einiger Zeit übernommen hatten, da war der Termin beim Tierarzt quasi schon gemacht. Also nicht nur quasi, der war schon gemacht. Also es hieß, ne, wenn ihr den jetzt nicht nehmt, dann bringen wir den zum Tierarzt und lassen den einschläfern. Jetzt muss man dazu sagen, die Geschichte dahinter ist noch ein bisschen andere. Da sind auch viele falsche Entscheidungen einfach getroffen worden, generell schon bei der Anschaffung dieses Tieres. Und da passt also weder das Tier zum Haushalt noch der Haushalt zum Tier. Das muss man einfach sagen. Aber genau das sind ja auch die Geschichten, wenn ich gerade vorhin sagte, das Gepäck, was diese Tiere mit sich bringen, die wir hier eigentlich, ja, ich will nicht sagen täglich erleben, aber zumindest öfter. Und was mich beeindruckt, ist dann, dass man mit einfachen Mitteln sich so ein Tier anschauen kann und da auch, ich sag mal, einen Draht dran kriegt. Also ich will nicht sagen, der Daniel ist jetzt ein Hundeheiler, der legt da dreimal die Hand auf, oder auch der Philipp, der geht dann irgendwie dran mit dem Hund Gassi und dann ist die Sache erledigt. Garantiert nicht, da steckt viel Arbeit drin. Aber ich wünsche mir halt immer nur in meiner Funktion als Vorstand von so einem Tierheim und einem Tierschutzverein, dass diese Tiere auch eine Zukunft haben. Ne? Weil wir sind entgegen so der langläufigen Meinung, und damit möchte ich ja immer gern aufräumen, wir sind keine Verwahrstelle. Ne? Und das ist, glaube ich, was ein Tierheim nie sein darf. Ein Tierheim darf nie ein Verwahrer sein. So, das große Ziel ist ja die Vermittlung dieser Hunde oder generell der Tiere, die wir hier haben, aber in dem Fall reden wir über Hunde, in ein neues Zuhause, das dann auch für immer das Zuhause bleiben soll. Und wenn wir Hunde herbekommen, wie Daniel schon sagte, gerade so im jungen Alter, also das ist so der Klassiker. Und dann muss man auch vielleicht mal differenzieren, das sind nicht alles Paragraph 3 gefährliche Hunde nach Landeshundegesetz. Das sind auch, also nicht nur aufgrund ihrer Rasse, sondern auch vielleicht, weil sie schon irgendwie attackiert haben. Es sind die Klassiker. Also da ist vom jungen Mali über einen Labrador bis hin zu sonstigen Mischungen
auch Tierschutz.
Ist da alles dabei? Ne?
Alles dabei.
Ich wollte gerade sagen, also wir haben jetzt die Hunde, die ganz harten Fälle, die wir hier haben, ja, die sind halt vielleicht noch große Hunde nach Landeshundegesetz. Ne? Eine Kangal-Hündin zum Beispiel, die ist natürlich schon ein bisschen wuchtig, aber das ist keine Rassen, wo man sofort den Stempel drauf drückt und sagt, naja, gut, da ist ja ein Gefahrpotenzial da. Wobei ich per se bin da nochmal in ganz anderen Einstellungen. Ich glaube nicht, dass Gefahr über Rasse kommen kann, aber gut, das ist ein anderes Thema. Deshalb sage ich, will ich das hier nochmal einschieben. Für mich ist als Nicht-Hunde-Experte, ich bin kein Hundetrainer, ist es wahnsinnig schön zu sehen, was man mit einem normalen Aufwand, ich will nicht sagen einem geringen Aufwand, aber mit einem normalen Aufwand, ohne dass einem der Schweiß auf der Stirn steht, schon erreichen kann. Und das war der Grund, warum wir das hier überhaupt gestartet haben und warum wir jetzt darüber auch aufklären wollen. Und vielleicht da nochmal die Vorteile, weil das steht hier so auf unserer Roadmap, die Vorteile für den Tierschutzverein, das zugehörige Tier, ist natürlich auf einer Seite die Vermittlung dieser Tiere, dass wir nämlich nicht nur verwahren. Ich finde aber auch, der Vorteil ist, man ist darauf vorbereitet. Also wir haben die Möglichkeit, und das haben wir jetzt ganz häufig getan schon, für andere Tierschutzvereine solche Kohlen quasi auch aus dem Feuer geholt. Tierheime, die das nicht leisten können, können sich an uns wenden und können sagen, hey, wir können das einfach nicht. Könnt ihr uns helfen? Könnt ihr so ein Tier übernehmen? Jetzt muss man natürlich die andere Seite sehen. Klar, macht das keiner umsonst. Also ne, das ist immer so eine ganz wichtige Frage. Wir sind auch kommunal gefördert und wahrscheinlich gucken jetzt gerade ein paar Leute zu, die auch so über die Gelder entscheiden, die hier im Tierschutzverein verwendet werden für sowas. Natürlich kostet sowas alles was, aber der Nutzen steht ja an erster Stelle. Und ich finde, dass der Nutzen, den wir daraus ziehen und die Arbeit, die wir damit leisten können, weit, weit, weit über den Kosten steht. Das ist so. Und das vielleicht nochmal von Seite des Tierschutzvereins und des Tierheims, weil das immer so manchmal untergeht, warum wir das machen und wie dankbar wir dem Daniel dann nämlich auch für die Arbeit sind, die er mit seinem Team da leistet. Weil ihr müsstet das einfach selber erleben. Wir wollen zum Ende hin, nachher wollen wir euch mal so 3-4 solche Storys mal kurz durchlaufen und euch erzählen, was hat das überhaupt für ein Schicksal. Und jetzt machen wir das die ganze Zeit schon so an so Beispielen fest. Ich meine, wir können ja mal auf das eine Beispiel eingehen. Wir haben, weil das auch so ist, wie wählen wir das aus, etc. Nehmen wir mal das Beispiel von dem einen Hund, der sogar schon einen Termin für eine Euthanasie hatte. Mhm. Hintergrund ist der Hund wurde also ausgewählt. Es war einer, der aus einer Arbeitslinienzucht kam, also sprich eigentlich ein Hund, der eine Aufgabe braucht, der auch gar nicht so der normale Haushund ist. Und leider passte da einfach das Mensch-Hund-Verhältnis nicht. Und dann passierte genau das, was wir eigentlich versuchen zu vermeiden. Er ist nämlich zu einem Hundetrainer gekommen. Und deswegen habe ich vorhin schon mal gesagt, ich glaube, ich habe es so in dieser Version gesagt und nicht in dem ersten, was abgeschnitten ist, dass ich das Wort Hundetrainer nicht so mag. Und das sage ich dem Daniel auch immer wieder. Irgendwann müssen wir ein neues Wort dafür kreieren, Daniel. Weil so ein Hundetrainer, der macht halt so ein bisschen Sitzplatz, Peng, und macht so ein bisschen Klicker hier und Leckerchen da und ein bisschen Spielen mit dem Hund und Leinführung. Und das machen wir hier nicht. Und ich glaube, das sollten wir vielleicht den Leuten auch nochmal zeigen an so einem Beispiel, warum wir das nicht machen und was wir überhaupt dann sonst machen. Der Hund kam hierher und hat zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn übernommen haben, mehr als ein Jahr Tag und Nacht einen Maulkorb getragen. Der durfte den also selbst zum Essen nicht mehr abnehmen.
Also 24/7 war der Maulkorb drauf.
Ja, und fast 13 Monate. Mhm. So, das ist soweit, also wenn man den Hund gesehen hätte, der hatte also auch dann schon entsprechende Vernarbungen durch den Maulkorb, weil klar, sowas hinterlässt Spuren. Der Hund hat gebissen, das steht außer Frage. Aber die Frage, die wir uns dann immer stellen, nicht hat er gebissen und wie oft, sondern warum?
Warum, genau.
Und das möchte ich, das ist mein Ziel eigentlich, das heute mal so ein bisschen rauszubringen, dass die Leute erkennen, also auch wenn ihr da draußen irgendwie einen Hund habt, der vielleicht nicht das macht, was ihr denkt, was er tun sollte, dann sollte man vielleicht in erster Linie erstmal hinterfragen, warum. Weil das habe ich hier mittlerweile in den 2 Jahren gelernt, das Tier nicht dafür zu verurteilen und vielleicht auch nicht den ehemaligen Halter erstmal zu verurteilen, sondern erstmal zu fragen, warum ist das so und wie kommt es dazu? Und ich glaube, da kann der Daniel auch nochmal was zu sagen, wie es dann in dem Fall zum Beispiel von diesem einen Hund dazu kam, dass der seinen Halter gebissen hat und was wir dann gemacht haben.
Ja, jetzt erläutere ich mal vielleicht jetzt, oder ich fange mal von einer Seite mal an. Also wir reden da jetzt von einem Hund, der mental recht stark ist, der sich nicht so leicht eben beeinflussen lässt und bei dem ich mir natürlich den Respekt und das Vertrauen verdienen muss. Den Hund als Therapiehund einzusetzen für jemanden, der eine psychische Erkrankung hat, ist denkbar schlecht, weil dieser Hund eben auch irgendwo einen Rückhalt braucht. Wir reden also vor allem von einem emotional stabilen Menschen, den der braucht, um sich da auch wohl und sicher zu fühlen. Bei einem labilen Menschen, den wird er erstens nicht so ernst nehmen, aber den wird er vor allen Dingen auch als problematisch betrachten.
Vor allem, weil der in dem Beispiel dieses Hundes jetzt ja auf diesen Menschen auch traf, noch mitten in seinen Prägungsphasen. Uns ist ja mittlerweile bekannt, dass sie den relativ früh zu sich geholt haben.
Und Pubertät natürlich.
Genau, das heißt, da wo der geprägt wird,
richtig,
hat er schon direkt den falschen Ansatz bekommen.
Sondern vielleicht nochmal der Hinweis, Hundeschule oder ein, ich will mal sagen, nicht böse nehmen, liebe Kollegen, Standard-Hundetrainer. Es hat primär die Aufgabe, am Gehorsam zu arbeiten und an der Beschäftigung zu arbeiten. Weniger an Erziehung, Sozialisierung wird am Rande ein bisschen vielleicht mitgearbeitet in Gruppen oder ähnlichem, ist aber nicht vordergründig. Und das ist aber genau eigentlich die Arbeit, die uns ausmacht. Das heißt, den Hund sozial zu integrieren, den moralisch gut aufzustellen, dem klarzumachen, wie er sich entsprechend in einem Reizreaktionsmuster bewegen darf. Also wie viel Spielraum habe ich da und wo muss da eine Grenze sein? Und wenn die Grenze nicht da ist, dann gibt es dann am Ende für Aggressionen freie Fahrt. Also wir haben dann keine Aggressionshemmung mehr. Und häufig habe ich die Erfahrung gemacht, also ich habe oft auch Leute, die aus ganz Deutschland zugekommen für ein paar Tage, mit dem Hund mache ich genau gar nichts. Den Hund lasse ich, wie der ist. Aber den Menschen erkläre ich, dass sie eben nicht wie gewohnt, wie sie es bisher gemacht haben, mit ihrem Hund umgehen dürfen. Und das ist tatsächlich, muss man sich das so vor Augen führen, wie ein erlerntes Streitschema mit dem Partner, die offene Zahnpastatube. Das heißt also, man braucht noch nicht mal in dieses Thema gehen. Das ist also tatsächlich, ist der Mensch dann auf diesen Ablauf konditioniert und es gibt dann kaum noch eine Unterbrechung zwischendurch, aber es gibt auf keinen Fall eine Option, dass das Ganze friedlich jetzt ausgeht oder dass es eine Lösung gibt. Also das ist dann eher ein konfliktorientiertes Gespräch, was da stattfindet und keine Konfliktlösung, die angeboten wird. Dummerweise ist der Mensch ja auch so, dass er sich darauf konditionieren lässt. Und das heißt, nach dem, weiß ich nicht, 50. Male merke ich selber gar nicht mehr, dass dieses Streitthema zu einem Schema wird, zu einer Wiederholung wird und damit entzieht sich das meinem Bewusstsein. Problem ist aber, der Hund lernt ständig draus und sagt, jetzt haben wir wieder das Thema und jetzt steigern wir uns mal und man kommt aus dieser Ecke einfach nicht raus. So, und wenn man diese Handlungsketten wieder unterbricht oder man auch mal gesagt bekommt, also die Chefrolle ist jetzt nicht das, was dein Hund braucht, ja, wobei eben Chef sein tatsächlich nicht nur ein Rollenspiel ist, sondern ich muss ja eben auch als Chef kompetent sein. Und ich glaube, Leute, alle, die angestellt sind, wissen, was ich da jetzt meine. Also es gibt den Chef als Vollidioten, es gibt den Arschloch-Chef und es gibt den lieben und netten Chef, den ich vielleicht nicht ernst nehme, und es gibt den kompetenten Chef. Ja, wir reden von Kompetenz und Kompetenz braucht nicht unbedingt einen Namen, wie jetzt König oder Chef oder... Ja. Ja, sondern ich brauche die Kompetenz, die ein Vater haben muss, ich brauche die Kompetenz, die vielleicht eine Mutter haben sollte. Und auch wenn ich Mutter bin, sagt das über mich in meiner Kompetenz nichts aus. Dann bin ich eben nur eine Mutter oder nur ein Vater. Sondern genau darum geht es. Es geht darum, möglichst viel Kompetenz mitzunehmen. Und ganz ehrlich, die meisten Leute wissen schon nicht, wie sie ihren Hund interpretieren sollen. Das heißt, sie können die Körpersprache nicht richtig lesen, sie können den Zustand ihres Hundes nicht lesen. In mehr als 9 von 10 Fällen, wenn ich sage, dein Hund läuft aber schlecht, der hat Schmerzen, och, das wusste ich ja noch gar nicht. Und der springt aber überall rein und quietscht aber auch nicht. Oder ja, aber er hat nun mal Schmerzen und das zeigt der Hund nicht einfach so. Er setzt sich jetzt nicht an den Tisch und sagt, ich möchte gerne zum Arzt gehen. Wobei ich beim Arzt dann auch eben an einer völlig falschen Adresse bin, wenn der Hund mit den Knochen oder vor allem Muskulatur Schwierigkeiten hat oder Verspannung oder Blockade. Und dann bin ich eher dann bei einer Physio richtig und nicht beim Tierarzt. So, das heißt also, wenn ich dann die Umgangsweise mit dem Hund ändere, das heißt die Dialoge, wie ich die gestalte, dann ändert sich auch die Beziehung zu meinem Hund. Und das ist genau das, was wir hier gemacht haben. Wir haben jetzt mit dem speziellen Fall, von dem wir eben gesprochen haben, der Hund aus der Arbeitslinie, haben wir zum Beispiel hier gearbeitet. Der ist ja durch verschiedene Trainerhände gelaufen. Und das kann ich also, jeder kann das hier bestätigen, das kann ich auch unterschreiben. Der Hund hat sich ja nicht ein einziges Mal auffällig gezeigt.
Ganz im Gegenteil.
Im Gegenteil. Mega kooperativ, ja. Der zeigt sich freundlich, der ist gut lesbar, der ist mal skeptisch, ja.
Aber interessiert.
Aber interessiert.
In der Arbeit.
Ja. So, und der hat Bindungsqualität, der kann vertrauen, aber eben nicht, wenn ich hier einfach, weiß ich nicht, den Zampano raushängen lasse und hier einen auf großen Diktator mache, dann wird der sagen, nö, ich habe keinen Bock drauf. Also finde ich aber auch okay. Ich bin auch ein Mensch, der mit dieser Autoritätsform Schwierigkeiten hat, weil ich hätte Dinge gerne erklärt, die muss man mir nahelegen. Ich möchte auch überzeugt werden, sonst bleibe ich bei meiner Meinung. Und ich habe auch eine Meinung. Das macht mich natürlich auch manchmal anstrengend für andere.
Ich glaube, es wäre ganz gut, da mal zu sagen, das ist ja genau das, was du sowohl den Trainern oder den Leuten, die bei dir in Coachings und Trainings kommen, auch beibringst, aber auch das, was du unseren Mitarbeitern hier beibringst, dass genau das die Art der Kommunikation mit einem Hund ist. Der Hund darf ja nicht unterdrückt werden, indem er nur Kommandos bekommt. Das ist ja falsch. Sondern der soll ja schon selber darüber nachdenken. Und der soll dann auch einen eigenen Willen behalten. Und das war ja genau bei dem Beispielfall jetzt, was auch irgendwann schiefgelaufen ist. Man hat ihn dann versucht, ja mit einer Erziehung oder ihm eine Erziehung angedeihen zu lassen,
genau.
Die darauf setzte, dass der Mensch, an den er eigentlich selber keine Bindung haben wollte, auf einmal der Mittelpunkt seines Lebens sein sollte. Und der Hund hatte aber für sich ja schon längst entschieden, dass das nicht der Fall ist. Mhm. Und dass das natürlich dann irgendwann in eine Aggression kanalisiert, ist, glaube ich, ausmalbar. Und das, da muss ich sagen, das ist zum Beispiel was eine gute Arbeit ausmacht. Da kann ich auch den Hinweis nochmal an alle da draußen geben, die an meiner Position sind, also sprich Tierschutzvereine, Tierheime, wenn ihr so eine Partnerschaft eingeht, klar, es gibt Regeln dafür, ne? Auch wir unterliegen da den Regeln Deutscher Tierschutzbund und Ähnlichem. In dem Fall ist es so, dass natürlich das Hundezentrum von Daniel danach arbeitet. Schaut danach, aber schaut auch bitte danach, gerade bei Tierschutzhunden, dass halt mit dieser Kommunikations-, vor allem mit dieser befehlsfreien Form gearbeitet wird. Das ist ganz, ganz wichtig, weil gerade die Tierschutzhunde, welche Vorgeschichte auch immer sie haben, da natürlich auch ihre Schwierigkeiten mit haben. Aber wisst ihr nicht, was hat man diesem Hund schon für, ich sag mal, Kommandos beigebracht? Ne? Hört er auf Sitz, hört er auf Platz? Aber das brauchen wir hier im Tierheim auch nicht. Das war eins, was mich am Anfang sofort fasziniert hat. In einem ersten Lehrgang, den ich beim Daniel selber besucht habe, da wird halt mit dem Hund so gut wie gar nicht gesprochen. Warum auch? Erstens versteht er das eh nicht. Oder zumindest nicht so, wie wir das gern wollen. Und das ist auch unnötig. So, und das ist ja in dem konkreten Fall, über den wir da gerade sprechen, auch falsch gelaufen. Na, also ich meine, es liegen ja mittlerweile auch ein paar Videos und Fotos und Beschreibungen vor dazu. Sowas fordern wir dann übrigens auch immer an. Und das ist zum Beispiel auch einer der Punkte, wie wir das hier weiter aufziehen wollen, was wir hier machen wollen. Und zwar uns das vorher anzuschauen, was der Hund vorher hatte und was da schiefgelaufen ist, damit man das gezielt behandeln kann.
Also vielleicht erkläre ich da nochmal oder bringe mal ein Beispiel aus dem menschlichen Bereich. Nehmen wir mal einen Menschen, der vielleicht eine schlechte Kindheit hatte, was auch immer, oder ein Trauma erlebt hat und hat da eine Störung in irgendeiner Form. Lass uns mal hingestellt sein, wie ausgeprägt das ist, also ob schlimm oder nicht. Wenn ich dem Menschen jetzt helfen will, dann gehe ich doch nicht hin und gehe mit dem in ein Bootcamp und sorge über Drill dafür, dass der jetzt hört. Und wenn wir da vom Militär sprechen, also bringe ich den Menschen zum Militär, dann wissen wir eins, Leute, die Leute, die zum Militär gehen, die machen einen psychologischen Test, weil wir eins nicht wollen. Leute mit psychologischen Problemen sollten keine Waffe in der Hand haben. So, die Waffe hat der Hund immer dabei, das sind 42 Zähne. So, das heißt also ganz klar, Leute, wenn ich auf der psychischen Seite oder auf der Verhaltensseite Probleme habe, dann muss ich die auf der Verhaltensseite lösen. Und Befehle sind das Gegenteil. Da muss der Hund genau das tun, was ich dem jetzt sage. Und oft ist es ja so, dass der Hund vor Schwierigkeiten steht, die er selbsttätig nicht lösen kann. Das heißt also nochmal, da reden wir von Stress und da fehlen Problemlösungsstrategien. Bei diesen Problemlösungsstrategien helfen wir jetzt als Trainer. Das macht den Hund selbstsicherer, selbstbewusster. Es gibt ihm ein Selbstvertrauen zurück. Und wenn der Hund soweit stabil ist, dann arbeiten wir natürlich genauso auch am Grundgehorsam. Aber bevor dieser Hund nicht von der Psychologie-Seite her stabil ist, brauche ich mit dem nicht mit Gehorsam, da kann ich dem auch Röcheraufgaben stellen. Also das löst die Problematik eben nicht, warum der Hund unter Umständen auch ins Tierheim gekommen ist. Dann habe ich vielleicht nachher einen Hund, der hört auf Sitzplatz und Fuß, aber ist der außerhalb der Befehlskette, wird er sich genauso wenig gut benehmen wie sonst auch. Also an diesen Parametern habe ich genau nichts geändert. Damit der Hund aber eine gute Vermittlungschance bekommt, muss ich den ja sicher aufstellen und das ist immer wieder auf der Verhaltensseite. Der Hund muss wissen, wie er reagieren soll auf bestimmte Reize oder wenn er mal vor einem Problem steht. Und das ist genau die Oberfläche, an der wir zuerst arbeiten. Und wenn der Hund Vertrauen gefasst hat und hat Lust, mit uns Dialoge zu führen, dann kann ich denn immer noch eben von der Befehlskette, also vom Grundgehorsam, zusätzlich gut aufstellen. Aber man muss sich immer natürlich eins ausmalen. Ein Hund, der weiß, wie er sich zu benehmen hat, braucht so gut wie keinen Befehl. Vielleicht mal eine Straßenkante, wo sich den Sitz sagen, weil die Ampel rot ist. Ja, aber ansonsten weiß er sich zu benehmen, das heißt, da brauche ich keine Befehle. Er läuft dann alleine vernünftig, der geht vernünftig mit anderen Hunden um, der geht vernünftig mit den Mitmenschen um und dem muss ich ja dann gar nichts sagen. Also dem Hund, dem ich viele Befehle geben muss, der hat eher Schwierigkeiten noch und hat noch ein bisschen Arbeit nötig, was sein Sozialverhalten angeht.
Würdest du denn sagen, dass das einer der Kernunterschiede zwischen deiner Arbeit und, ich sag mal, der klassischen Hundeschule ist?
Ja, absolut. Absolut. Und das ist eben da, wo wir auch unterscheiden, eben zwischen Hundeschule oder dem Training, was wir machen. Das Training, was wir machen, hat ja eher einen therapeutischen Charakter. Und das Training, was eben eine Hundeschule macht, wie gesagt, da wird am Grundgehorsam gearbeitet. Das kann man ja auch mit Klicker und ganz lieb und ganz nett gestalten. Aber in der Hundeschule löse ich keine Verhaltensprobleme. Da bin ich falsch. Ja, das gehört da nicht hin. Die Trainer sind da völlig ausgebildet. Und die können sich auch in der Gruppe nicht die Zeit dafür nehmen.
Bedeutet an der Stelle natürlich aber auch, dass man dafür und auch da wieder, ich hoffe, dass das sich keiner auf den Schlips getreten fühlt, der das macht, aber dass man dafür auch spezielle Leute braucht. Dass man einfach Leute braucht, die da noch mal ein bisschen über den anderen Horizont hinausgehen und nicht halt das Sitzplatz lehren wollen, sondern...
Es gibt ja auch genügend Hundetrainer, die sich da schon weitergebildet haben. Aber das passiert natürlich außerhalb von diesen Standardgruppen, wo man, wie gesagt, an Grundgehorsam arbeitet oder an Beschäftigung arbeitet. Sondern das braucht eben erstmal das Einzelcoaching und zwar natürlich an dem Ort, wo vielleicht Stress, Angst, Aggression, Jagdverhalten vorzufinden sind. Und das ist halt dieses Individualtraining. Also ich muss genau auf den Hund und die Aktion und Reaktion eingehen oder auch den Menschen sagen, was der für Aktion und Reaktion zeigen soll oder auch mal gar keine. Das auch mal zu ignorieren oder technisch zu lösen mit einer Leine oder Schleppleine beispielsweise. Denn gerade mit Leine und Schleppleine kann ich dem Hund ja bestimmte Handlungsoptionen nehmen, die dann vielleicht als Option gar nicht zur Verfügung stehen.
Oder andersrum geben.
Also Erziehung besteht ja vor allen Dingen immer aus Raum nehmen und Raum geben.
Ja.
Und so arbeite ich auch. Also da, wo der Hund diese Verantwortung noch nicht leisten kann aus unserer Sicht, muss ich dem Raum nehmen. Und da, wo der Hund sich bewährt hat und eben zeigt, ja, das wiederhole ich so, ich habe das so als mein Antwortschema jetzt mal übernommen, da kann ich dem Hund Raum geben, um ihm auch Vertrauen. Und Vertrauen ist ja beidseitig, also ich möchte dem Hund ja auch vertrauen, deswegen braucht er die Gelegenheit. Aber der muss sich natürlich in den ein oder anderen Wiederholungen und vor allem auch mit dem Ortswechsel, muss er sich bewähren. Das heißt, ich stehe jetzt als Trainer oder als der verantwortliche Hundemensch, der die Leine in der Hand hat, stehe ich in der Schuld, sehr aufmerksam zu sein und zu beobachten, ob sich das Verhalten wiederholt, das Positive, oder ob sich negative Tendenzen noch wiederholen. Dann darf ich den Hund eben nicht von alleine abmachen, weil dann ist klar, dass er natürlich das alte Ziel wieder verfolgen wird. Das ist ja ähnlich, egal was ich, nehmen wir mal ein doofes Beispiel, eine Diät. So, eine Diät tut am Anfang weh, weil ich muss ja aus meiner Komfortzone raus, ich muss hungern, ich muss vielleicht was essen, was nicht so gut schmeckt wie die Sahnesoße von Mutti. Das heißt, jede Änderung ist erstmal für uns Menschen etwas sehr Negatives, weil ich vorher nicht das gerne gemacht, jetzt muss ich was anders machen, das schmeckt auch nicht so gut, dann tut das doppelt weh. Und dann kommt erstmal das Ritualisieren und als Gewohnheit etabliert. Das muss ich über einen gewissen Zeitraum machen. Dann dauert bei dem einen 3 Tage, bei dem nächsten 2 Wochen und bei dem anderen wieder ein halbes Jahr.
Mhm.
Und selbst wenn ich die Gewohnheit jetzt eingepflegt habe, fehlt dann trotzdem noch eins, nämlich die Selbstbelohnung. Das heißt, an dem Punkt, wo ich sehe, meine Figur wird besser und das finde ich jetzt toll, hat diese Sache genug Kraft und genug Selbstbelohnung, dass es ein selbsterhaltender Prozess wird. Trotzdem gibt es Rückfälle, gar keine Frage. Es gibt auch denjenigen, der nachts um 3 immer noch zum Kühlschrank rennt und sagt,
das muss man auch mal ganz offen sagen. Das haben wir ja hier auch. Also, das ist
ja
auch kein Allheilmittel. Das müssen wir auch ganz klar ausstellen. Also, das soll ja auch keine Belehrungsstunde für andere sein, was sie besser machen sollen oder so. Auch wir haben hier teilweise bei den Hunden Rückschritte.
Die
sind ja auch normal.
Die sind normal. Also muss ich ganz klar sagen, wenn ich 3 Schritte mit einem Hund vorwärts gehe, wird der nächste Schritt 1 Schritt zurück sein, so ungefähr. Damit muss ich leben. Der Hund wird das eben auch hinterfragen. Der wird noch probieren, welchen Spielraum habe ich noch in den Verhaltensketten, was kann ich noch tun. Oder wie gesagt, es wird auch einfach mal einen kleinen Rückfall geben oder vielleicht mal einen zweiten. Das war eben die Ermahnung, dass es eben nicht mit drei Trainingseinheiten toll und gut ist und ich kann die Leine abmachen, sondern es muss sich der Hund muss sich immer wieder mal bewähren, ich muss es immer wieder mal prüfen, ich muss über längeren Zeitraum sehr aufmerksam beobachten, wie der Hund sich in seinem Verhalten ändert. Das Ganze ist anstrengend, ist anspruchsvoll und nicht jeder kann das leisten. Aber wenn man auch nicht genau hinsieht, merkt man auch diese Veränderung nicht. Also auch das passiert, die Veränderung passiert schleichend. Ja. Ich kriege sie nicht so mit. Unser Gehirn arbeitet halt auch erst ab einer gewissen Hysterese. Das heißt, ich brauche eine gewisse Änderung, um es wahrzunehmen. Und dann werden wir wieder wach und sagen, was ist denn da passiert? War das gestern schon so? War das vorgestern auch schon so? Ich weiß es nicht mehr. Ist mir durchgegangen. Ja. Aber da muss man wieder wach werden, genauer hingucken. So, und das ist eben das, was wir hier machen. Und wir machen das ja auch mit verschiedenen Trainern. Das heißt, wir besprechen es hier auch. Wir machen das Ganze immer mit Videoanalyse, dass wir uns das im Nachgang auch angucken können. Und der Vorteil ist ja bei der Videoanalyse, dass wir so auch bei der 30. Wiederholung gibt es immer noch ein Detail, was ich vorher nicht gesehen habe.
Ja, vor allem die Möglichkeit der Selbstreflexion.
Genau,
sich Selbstreflexion, auch selbst reagieren.
Richtig. Ja. Ja, also es ist eben nicht mit einigen Wiederholungen getan, sondern mit vielen hundert, mit vielen tausend und das über einen längeren Zeitraum. Und wenn dann eben meinetwegen der Hund in der Vermittlung ist, muss der sich da natürlich auch wieder neu beweisen, der Hund. Der wird es natürlich auch bei dem neuen Menschen wieder ein bisschen probieren, welche Möglichkeiten habe ich, da aus dem System vielleicht ein bisschen auszubrechen oder welche Freiheiten kann ich mir erlauben bei diesem Menschen, das ist vielleicht besser definiert. Ja. Und der Mensch, der, das ist auch bei jedem Therapiehund übrigens so, also wenn ich so einen Therapiebegleithund habe oder ich habe einen Behindertenbegleithund, so einen Servicehund, jeder Hund wird vorbereitet über einen langen Zeitraum, also zwischen einem halben Jahr und einem Jahr wird der Hund vorbereitet und kommt dann meinetwegen zu seinem behinderten Menschen, dann muss dieser Mensch mit seinem Hund nochmal 3 bis 6 Monate die ganzen Lernschritte nochmal neu lernen. Er hat natürlich ein gewisses Spektrum schon gelernt, aber er muss sie mit seinem Menschen nochmal erneut lernen, weil jeder Mensch etwas anders funktioniert, anders aufmerksam ist und so weiter, seine Eigenarten hat. Und der Hund muss sich erst daran gewöhnen, dass auch wenn die Eigenarten anders sind, aber das, was der an Arbeit leisten muss, bleibt das Gleiche.
Ja.
So, und da scheiden sich auch schon die Geister, ähnlich wie bei der Vermittlung hier, ist nicht jeder Hund, der als Behindertenbegleithund ausgebildet wird, kann zu jedem Menschen kommen. Nicht jeder Mensch passt dann zu diesem Hund. Das muss also auch tatsächlich getestet werden, beziehungsweise es gibt auch da Problemstellungen, wo man sagen muss, leider ist dieser Hund nicht und dieser Mensch nicht kompatibel. Das passiert. Ne? Möglicherweise relativ wenig, aber auch da passiert das. So, das ist das, was wir hier versuchen auch zu etablieren, dass über einen längeren Testzeitraum wir das Ganze auch von der Seite des Tierheims und von der Seite der Hundetrainer begleiten, sodass wir die Menschen hier, die Interessenten, einarbeiten können. Der Hund darf Vertrauen fassen. Wir sind persönlich auch immer für einen schonenden Übergang, dass der Hund erstmal ausreichend die Menschen kennenlernt und dann vielleicht irgendwann auch mal 2 Stunden zu denen nach Hause kommt oder mal einen Tag nach Hause kommt nach einem längeren Zeitraum und das alles schon mal kennenlernt, damit das ein sanfter Übergang ist, damit der Hund weiß, wo er hinkommt, den Menschen einschätzen kann, Vertrauen gewonnen hat, all diese Dinge. Und damit haben wir sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht und haben jetzt tatsächlich ja auch den einen oder anderen Hund schon vermitteln können, der ursprünglich eben als untherapierbar galt und jetzt ein tolles Zuhause gefunden hat und da mega glücklich ist.
Ich würde an der Stelle nämlich auch, also ich glaube, ich habe irgendwie so, das ist immer ganz witzig, ne? Die Leute kriegen das ja gar nicht mit. Das ist ja alles so eingerichtet, dass wir sprechen können. Die kriegen gar nicht mit, wie die anderen zwei hier um uns herum wuseln. Deswegen, das ist immer ganz cool. Momentan haben wir, glaube ich, kein Bild, ne? Nur Ton. Okay.
Es sind nur noch Bilder von euch eingestellt.
Es sind noch Bilder von uns eingestellt, aber es hören, glaube ich, noch ein paar Leute zu. Ich weiß gar nicht, wo sind wir gerade aktuell, bei wie vielen Leuten? 22 Leute, die uns folgen. Haben wir denn irgendwelche Fragen bekommen? Sind da irgendwelche Fragen angekommen oder so?
Das ist zwischendurch eine Anmerkung von der Lydia, die ganz richtig erkennt, dass das natürlich auch dazu führt, dass Hunde einfach nicht so lange in einem Tierheim sind, sondern einfach schneller wieder rauskommen.
Ja, korrekt, das sollten wir vielleicht an der Stelle nochmal sagen, genau. Also die Idee, das ist auch eine der Hauptideen dabei, dass wir ja mit dem Daniel zusammenarbeiten, dass wir die Möglichkeit schaffen, dass Hunde, wenn sie hierher kommen, schneller behandelt werden, besser behandelt werden, eher mal besser, und besser auf sie eingegangen werden kann und wir dadurch die Möglichkeit haben, sie in erfahrenere Hände zu geben oder vielleicht auch in die richtigen Hände zu geben. Mal ganz kurz dazu zurück, also wir wollen nämlich so langsam zum Ende kommen. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was erwartet uns da eigentlich oder was kommen für Hunde hierher und wie funktioniert das. Die Sache ist die, also wir bitten darum, gebt mal Feedback dazu, wie ihr das fandet, auch wenn das jetzt mit dem Videosignal nicht funktioniert hat. Wir hoffen, dass wir das beim nächsten Mal besser hinkriegen würden. Aber ob wir sowas am nächsten Mal machen sollen. Weil wir noch ganz viele Themen auf dem Zettel haben. Und wichtig ist, wir brauchen dafür natürlich auch Input. Was wollen die Leute hören? Was wollt ihr wissen? Ich würde deswegen gerne zwei Sachen ansprechen. A, dieses ganze Resozialisierungsprojekt hier kann nur mit auch dem Feedback und der Unterstützung von außen leben. Das heißt, wir als Verein haben natürlich immer die Aufgabe, solche Hunde vermittelbar zu machen und sie zu vermitteln, können das aber nur mit Hilfe von Trainern wie Daniel und seinem Team. Wenn ihr das unterstützen wollt, dann ist ganz wichtig, organisiert euch im Verein. Also ihr könnt bei uns Mitglied werden, ihr könnt Pate werden. Es gibt aktuell auch für dieses Projekt, weil wir es vor kurzem erst gestartet haben, die Möglichkeit, eine Patenschaft gezielt für die Hunderesozialisierung abzuschließen. Das findet ihr auf unserer Homepage. Schaut da einfach mal drauf. Was wir jetzt zum Schluss machen wollen, ist euch einfach mal, wir haben auf unserem Zettel vor uns 4 Hunde stehen, zu denen wir euch kurz mal was sagen wollen. Und zwar, vielleicht mal schon mal zusammengefasst, da ist im Prinzip von allem etwas dabei. Also wir haben gezielt mal aus den Hunden, die aktuell dieses Resozialisierungsprojekt durchlaufen, haben wir 4 ausgewählt, die einen verschiedenen Stand momentan haben. Das heißt also, wir haben einen, der ist schon vermittelt, der hat schon ein neues Zuhause. Wir haben eine, da haben wir jetzt vor ein paar Tagen erst ganz, ganz tolle Nachrichten zu bekommen. Und wir haben 2, die laufen noch richtig mittendurch. Ich glaube, der Daniel fängt mal an.
Ja.
Und zwar mit dem Muffin.
Mit dem Muffin, genau. Ja, den Muffin, den haben wir von einem anderen Tierschutzverein bzw. Tierheim übernommen, weil der vor Ort auch nicht so trainiert werden konnte. Also jedes Tierheim hat ja das Glück, einen ganzen Trainerstamm dabei zu haben, die sich dann kümmern. Und wir reden da von einem Kahn, der, was hat der gewogen, 60 Kilo ungefähr? Also,
ich glaube sogar mehr, ne? Ja, ich glaube sogar weit über 60,
ja, ja.
Also, wie hast du damals gesagt, der hat einen Kopf wie eine Kiste
Bier. Der hat einen Kopf wie eine Kiste Bier, genau. Also das war so ein XXL-Hund, der wirklich hoch wie breit ist. Und wenn der vor einem steht, also selbst von mir, ich bin ja 2 Meter groß, habe ich einen heiden Respekt.
Also ja, der hatte, das war auch so. Also ich weiß noch, wenn ich ins Hundehaus kam.
Der hat eine Präsenz, das, also da ist ein Bodybuilder, der wird wahrscheinlich denken, der hat Arme wie ein 28er Fahrradschlauch, wenn er den Hund da anguckt. Also Wahnsinn. Gut, kann man sich vorstellen, mit so einem Hund, das ist kein leichter Umgang, weil er physisch natürlich auch einen Kleinwagen wegzieht. So, aber das ging mit dem gar nicht lange, weil es sich nämlich dann ganz anders zeigte und eigentlich gezeigt hat, ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe richtig Bock darauf, mit Menschen was zu machen. Und
ich habe Bock auf Menschen.
Ich habe Bock auf Menschen, genau. Ja. Ich habe eigentlich keinen Bock, eingesperrt zu sein, deswegen hat er sich auch so präsentiert. Ich habe Bock auf Menschen und ich habe Bock auf ein normales Leben. Und es waren natürlich auch immer die Menschen, die ein gewisses Verständnis für diese Hunde haben oder die Erfahrung. Und glücklicherweise hat sich dann ein Mensch gemeldet, der genau immer große Hunde hatte, also von Bernardiner über Doggen und weiß ich was, alles so
die Fraktion. Vielleicht die physische Präsenz,
also
auch, Hund, auch, ich sag mal, körperlich zumindest gerecht
zu werden. Genau,
also auch
genau,
was die Kraft angeht, weil so ein Hund ist natürlich auch nicht leicht handelbar.
Genau, also auch ein großer, sehr stabiler Mensch, ja, der sich sofort in den Hund verliebt. Da haben wir natürlich auch gesagt, ja, also da gucken wir erstmal, wie das so funktioniert. So, aber was will ich sagen, ganz lieber Mensch, ne? Also oft ist das ja so, dass die großen, etwas kräftigeren Menschen auch die ganz lieben Menschen sind. So war das bei dem, und wir dachten, nicht, dass der zu lieb ist mit dem Hund, dann geht der Schuss rein los. Ja. Das hat sich aber ganz toll gezeigt. Also die, der Hund und der Mensch, die hatten sofort einen Draht zueinander. Die haben direkt sich gesehen, ineinander verliebt, so ungefähr. Und die waren auch in der Lage, natürlich zu erkennen, dieser Hund braucht erstmal jetzt eine Zeit, wo der integriert werden muss. Der kann ihn nicht überlaufen lassen, der kann ihn nicht machen, was er will, sondern ich muss dem erstmal zeigen, wieso die Welt funktioniert. Die wohnen auch abgelegen hier in einem Dorf, in so einer Art Hofstelle mit einem Riesengarten. So, inzwischen fährt der Mann und der Hund, eben sein Mann fährt Fahrrad, der Hund läuft daneben und die sind überall bekannt, weil ich so zwei siehst, das bleibt ja auch in Erinnerung. So, und die sind wie Kopf und Arsch, muss man echt sagen, die zwei. Und das hat sich also dann so gezeigt, dass man denkt, so, warum war dieser Hund jemals im Tierheim? Also das ist heute aus dieser Sicht, kann man das nicht begreifen. Ja, so. Kann man nicht begreifen. Ja. So, okay, das andere ist, wir haben die Sheila hier. Die Sheila ist eine Kangal-Hündin, die nach § 3 als gefährlich eingestuft ist, weil es da mehrere Vorfälle gab. Die haben wir hier in Empfang genommen. Die ist also immer noch Teil des Resozialisierungsprojekts. Ist also hier in unseren Reso-Gruppen, also auch im Training. Also zu Menschen ist die mega lieb, das kann man nicht anders sagen. Ich habe die gesehen, da ist, die hat direkt einen Weg in mein Herz gefunden, die Maus, weil die echt, die ist Zucker. Ja? Nur mit anderen Hunden war sie eben nicht Zucker. Inzwischen ist es so, dass die mit einigen Hunden hier klarkommt, die Probleme sich in Tendenzen zeigen und wir die jetzt vorbereiten für den Wesenstest.
Vielleicht ergänzend dazu, genau, also ergänzend dazu, damit man das versteht. Ja. Sheila ist nach § 3 Landeshundegesetz eingestuft, weil es bei einem Beißvorfall, also der Beißvorfall im Nachgang für den anderen Hund tödlich endete. Also der Hund, sie hat ihn so verletzt, dass er im Nachgang in der Tierklinik verstorben ist. Und da hat dann die Ordnungsbehörde, die zuständige, die Einstufung nach § 3, also als gefährlicher Hund, vorgenommen. Normalerweise als Sheila als Kangal-Hündin wäre es nicht so, sie wäre ein großer Hund. Sie hat aber diese Einstufung bekommen. Genau. Und da haben wir jetzt, wie gesagt, also hier über den Tierheimbetrieb waren Leute hier, die hatten sich eigentlich für einen anderen Hund interessiert und sind an dem Zwinger von Sheila vorbeigegangen und sind erst gar nicht bis zu diesem anderen Hund gekommen. Das ist das Schlimme daran, also das, oder eigentlich das Schöne, aber auch das Schlimme daran, weil Sheila genau da das gezeigt hat, wie wir sie nämlich gesehen haben. Die hat die sofort von unten heraus angehimmelt und hat das Herz von diesen beiden Leuten erreicht. Und ich glaube, da wollte Daniel jetzt drauf hinaus, nämlich was Sheila da so mit einem macht.
Ja, wir haben natürlich auch da kein Blatt vom Mund genommen, haben denen natürlich auch ganz klar zeigen müssen, so, die kann auch anders, nicht, dass die sich dann eben so einwickeln lassen, ah nein, und dadurch, dass wir die jetzt lieben, ist die dann treu ergeben, so wird es dann nicht sein. Mhm. Sondern wir müssen sich natürlich bewusst sein, welches Paket da auf die wartet. Und sie haben jetzt gesagt, okay, wir begleiten das Training, alles, was wir jetzt machen, machen wir dann auch zusammen. Der Punkt war aber, dass eben die entsprechende Stadt, wo die angemeldet werden sollte, gesagt hat, nee, so ein Hund kommt uns hier nicht hin. Nicht bevor die ein positives Ergebnis vorlegen kann, dass die durch den Wesenstest gekommen ist. So, das Tolle ist jetzt an den Leuten, dass die gesagt haben, egal wie lange das dauert, egal was wir an Training machen müssen, wir sind dabei. Das ist jetzt unser Hund. Der wohnt jetzt zwar noch im Tierheim, aber das ist unser Hund. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen, dass sie sagt, egal was das für ein Aufwand ist, das ist unser Hund, den begleiten wir jetzt. Und wir machen das ganze Training mit und wir werden den Hund dahin trainieren, dass der diesen Wesenstest schafft.
Jeder, der den Daniel und mich persönlich kennt, ganz ehrlich, da laufen auch Kerlen wie uns eine Gänsehaut über und wir haben Kloß im Hals.
Weil das ist auch ein Tränchen schon mal im Auge.
Ganz großes Kino.
Das ist richtig großes Kino. Also von solchen Leuten wünschen wir uns natürlich viel, viel mehr, die eben auch den Hund trotz dieser Baustellen nehmen, aber gewillt sind, auch diese Baustellen abzuarbeiten und nicht so zu lassen oder mit dem Glauben unterwegs sind, schenke ich dem Hund Liebe und viel Leckerchen, dann wird sich das schon von selber ändern. So ist es leider nicht. Man muss mit dem Hund arbeiten, aber sowas ist auch eine tolle Arbeit, weil ich mir die Beziehung zum Hund erarbeite und dem möglich mache, aus diesem Tierheim rauszukommen und in ein normales Leben zu kommen. Und zwar genau so und dadurch, durch dieses Training. Und dann hat man später auch wenig Kummer mit so einem Hund.
Ja. Ich habe einen Zettel gereicht bekommen, der liegt jetzt schon eine Weile vor mir, aber ich habe dem Daniel jetzt erstmal noch die Zeit hier für die zwei. Und zwar das eine, also es sind beides Fragen von Leuten, die uns jetzt zumindest zuhören. Und zwar ist die erste Frage, wie geht ihr eigentlich vor, wenn ihr einen Hund bekommt, der schon komplett in Angriffsposition steht und nicht mal einen Maulkorb auf hat? Jetzt glaube ich, das heißt hier, das hat eine Ilona gefragt. Ja. Daniel, was machst du da? Also vielleicht machen wir es mal ein Beispiel fest. Hatten wir, glaube ich, die Tage ja erst. Da haben wir den Daniel mit dazu gerufen. Ich stand mit unserer Tierheimleitung am Auto. Wir hatten eine Hündin aus einer Beschlagnahmung, / freiwilligen Abgabe. Das ist immer so, die vielleicht zur kurze Erklärung, die Leute das nicht wissen, so eine Ordnungsbehörde kann natürlich einen Hund beschlagnahmen, wenn es da schon zu gefährlichen Attacken kam oder zu entsprechenden Situationen. In diesem Fall war es so, dass dem Halter nahegelegt wurde, sein Tier abzugeben in fachkundige Hände, da es ein Aggressionspotenzial hat. Es geht um eine Malinois-Hündin. Das war hier so, der hat also dann im letzten Moment dann eingewilligt, das Tier abzugeben. Ins Auto verladen ließ sie sich noch, aus dem Auto raus schon nicht mehr so gut. Und dann haben wir Daniel dazu geholt. Jetzt muss man dazu sagen, die Hündin war also angeleint. Man konnte die Leine greifen relativ gut am Kennel. Und sie hatte den Maulkorb auf. Und trotzdem, Daniel, sag mal was dazu. Auch Maulkorb, ist das immer safe? Ist es
nicht
immer
safe? Nein, natürlich nicht. Also der Hund kann mich ja auch mit Maulkorb sehr schwer verletzen. Also wir nehmen ja Drahtmaulkörbe, wenn man so ein Ding mal ins Gesicht kriegt, dann läuft einem leicht das Blut runter. Außerdem, wenn ich mit den Fingern einfädel, kann mich der Hund ja trotzdem
Und das können die.
Und das können die. Die teilweise wissen sie auch genau, wie es geht, wie sie sich anstellen müssen, dass sie was zu packen kriegen. Es ist also kein genereller Schutz, dieser Maulkorb. Fraglich ist ja auch immer, wie gut sitzt der, wie gut hält der. Wenn der Hund mal ein bisschen Kraft aufwendet, könnte der sich denn vielleicht auch runterreißen. Also die Gefahr besteht ja auch. Also generell sicher darf man sich da nicht fühlen. Das wäre, finde ich, auch falsch. Man muss immer mit einer gewissen Vorsicht an die Sache rangehen und auch einem gewissen Verständnis für den Hund. Also in dem Fall habe ich die Autotür aufgemacht und habe, also es gibt immer einen richtigen und einen falschen Zeitpunkt. Ne? Das ist wie das Einfahren in die Kreuzung. Ne? Muss einfach den richtigen Zeitpunkt erwischen. Das heißt nicht, wenn der Hund vorwärts kommt und meint, er müsste sich mir bedrohlich nähern, sondern eher, wenn er sich ein bisschen beruhigt oder tendenziell sogar zurückzieht. So, das sind Sachen, die wir hier im Tierheim auch mit dem Personal ja schon durchgegangen sind. Dass es eben bei jedem Betreten vom Zwinger zu weniger Unfällen kommt, sondern auch die Leute sich bewusst sind, wann sollte ich besser noch ein paar Sekunden warten? Wann ist der richtige Zeitpunkt, um an den Zwinger zu gehen? Also bei der maximalen Aufregung und Rohverhalten oder wenn der Hund sich wieder eingekriegt hat, hat sich beruhigt. So, das ist da ähnlich. Dann darf ich natürlich jetzt dem Hund nicht tief in die Augen gucken, vor dem stehen und im Prinzip den Ausgang schon blockieren und dann wie auf ein krankes Pferd einreden. Ja. Genau das darf nicht passieren. Also ich habe dann den Kennel aufgemacht, nach der Leine gegriffen, eben im richtigen Moment. Der Hund hat sich zurückgezogen, hat ganz, ganz viel Angst gehabt, das konnte man ja ansehen. Und hat natürlich aus der Angst heraus gedroht. Ne? Und wenn ich den Hund dann noch bedränge, muss er sich verteidigen.
Da wären wir aber wieder bei dem, was wir ganz am Anfang mal gesagt haben, dieses defensive Aggressivverhalten, was du auch als viel, viel potenziell gefährlicher einschätzt als ein normales Aggressivverhalten. Weil der Hund ja letztendlich unberechenbar nach vorne
irgendwann
geht, um die Flucht anzutreten.
Genau. Ja, und das war eben bei ihr auch so. Dann habe ich den Eingang quasi freigegeben. Ich habe mich neben das Auto gestellt, sodass dann im Prinzip der ganze, die Klappe der Kennel im Prinzip frei offen war und habe sie dann mit der Leine rausgeholt. Und dann war es im Prinzip gar keine große Sache mehr. Die kam relativ mit einem geringen Widerstand, ließ sie sich dann rausnehmen. Und als sie dann draußen war, lief sie neben mir. Also die hat auch da nicht versucht, mich anzugreifen, sondern die war einfach total verängstigt. Und dann darf man nicht mit dem Hund reden, nicht auf den einen wirken, sondern ich gucke dann halt nach vorne und lasse den Hund mehr oder weniger in Ruhe. Also ich belaste den nicht noch zusätzlich mit irgendwelchen Erwartungen, die ich projiziere. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die natürlich immer viel aufwendiger ist, aber letztendlich die bessere ist. Es ist oft so, dass wir uns erstmal neben den Zwinger setzen und da reden wir nicht von 5 Minuten, dann sitzen wir nochmal eine halbe Stunde und Stunde und fangen erstmal an, den Hund an unsere Präsenz zu gewöhnen, den Präsenz und den Geruch. Und wenn es sich dann beruhigt hat, fangen wir zum Beispiel an mit Handfütterung oder sogar den ersten Klicker einhalten durch den Zwinger, damit der Hund erstmal ein gewisses Grundvertrauen fasst. Das wäre der schönste Weg. Das ist der zwar der längste Weg, aber der schönste Weg. Aber wir haben natürlich auch die schwerst traumatisierten Hunde, wo man vielleicht den Hund ein bisschen sedieren muss, um da reinzugehen. Spätestens dann, wenn der mal ärztlich versorgt werden muss oder geimpft werden muss. Auch das ist ja eine Sache, die vielleicht, oder wo das Training auf der einen Seite steht, aber die Notwendigkeit auf der anderen Seite steht. Ja? Oder wenn er mal Durchfall hat und hat irgendwelche gesundheitlichen Probleme, dann kann man den nur sedieren, muss den einfangen. Und das ist dann am Ende die letzte Wahl, natürlich dann den Hund zu sedieren oder mit den zu beruhigen und mit dem Fangstab erstmal zu sichern und dann einen Maulkorb drauf zu machen. Der Punkt ist natürlich dann für den Hund ein hochgradiger Stress und wir müssen natürlich immer so verfahren, dass das Stresspotenzial für den Hund so gering wie möglich ist. Das ist eben unsere Ausrichtungsweise. Ich kann es dann unter Umständen bedingt durch Krankheit oder sowas nicht vermeiden, aber unser Bestreben ist es oder muss es unbedingt auch sein, den Stress und beispielsweise die Angst von Hundeseite aus so gering wie möglich zu halten. Das ist unsere Ausrichtung.
Ich habe noch eine zweite Frage hier, die würde ich mal versuchen grob zu beantworten, weil das kann man eigentlich fast gar nicht beantworten. Und zwar der Alex, so wie es hier steht, fragt, was kostet so eine Rezo eigentlich? Der Daniel holt auch schon tief Luft, weil das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Also grundsätzlich kann man natürlich sagen, was kostet das überhaupt, so ein Tier im Tierheim unterzubringen? Das ist das Erste. Ja, so, dann kommt dazu, dass wir natürlich den Anspruch haben, das wird in Zukunft auch so sein, dass wir die normalen Tierheimhunde, obwohl normal ist auch immer das falsche Wort, aber dass wir die Tierheimhunde, also reguläre Abgabetiere, wo wir jetzt nicht wirklich mit dem Trainerstamm richtig dran arbeiten müssen, die halt nicht irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten in der Form zeigen, dass wir die räumlich auch in Zukunft von den schwereren Fällen trennen wollen. So, das heißt, da fangen wir bei den Kosten ja schon damit an, dass sowas auch möglich gemacht werden muss. Ne? Also wir müssen entsprechend umbauen, wir müssen entsprechend einrichten. Aber die eigentliche Therapie eines solchen Hundes richtet sich natürlich immer nach der Dauer und der Intensität. Ich kann das vielleicht mal daran sagen, der Daniel erzählte gerade schon von Sheila, von der Kangal-Hündin. So, da war es jetzt am Anfang so, dass sie bei uns diverse Trainingseinheiten durchlaufen ist, hier mit dem Team, als sie zu uns kam, sich da natürlich auch zeigte. Jetzt kommt, ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, was kostet so eine Trainingsstunde. Ne? Also es gibt normale Trainersätze. Ich kann euch an der Stelle versichern, jedem, der zuhört, dass auch wir als Tierheim da nicht die riesen Vorteile haben. Natürlich haben wir in Kooperation mit Daniel und seinem Hundezentrum. Und natürlich gibt es da ausgehandelte Sätze. Aber das ist alles auf einem normalen Niveau und nicht ganz, ganz billig. Das kann ich euch schon mal sagen. Ne, das ist wie jeder, der zum Seelenklempner muss. Das kostet verdammt viel Geld. So, das ist von uns, von unserer Seite als Verein natürlich auch immer ein bisschen schwierig, aber die Abwägung stellt sich für uns gar nicht. Also die Abwägung, die wir eher stellen, ist, dass wir uns mit Daniel und den anderen Trainern ganz am Anfang zusammensetzen und schon so irgendwo so eine Marschroute festlegen. Die legt sich aber nicht danach fest, wie viel Geld wollen wir ausgeben oder können wir ausgeben, sondern natürlich stellt sich schon die Frage, wie viele Stunden, wie viel Arbeitsaufwand ist bei diesem Tier nötig. Er stellt sich aber nicht, um zu entscheiden, ob wir es machen, sondern der stellt sich nur, um zu entscheiden, wie wir es machen. Das muss hier ganz klar klargestellt sein. Also wenn wir ein Tier hier übernehmen, dann fragen wir nicht mehr ob, sondern nur wann. Ja. Und deshalb kann man das schwer sagen, was das im Nachgang alles unterm Strich kostet.
Ist ja auch sehr unterschiedlich. Also ein Punkt ist vielleicht, der wäre erwähnenswert, dass wenn zum Beispiel meine Hundetrainer hier ausgebildet werden, sind die ganzen Stunden, die die Hundetrainer in ihrer Ausbildung hier leisten, für den Tierschutzverein umsonst. Das heißt, die Menschen bezahlen bei mir die Ausbildung, das Tierheim und die Hunde profitieren aber davon. Deswegen finden wir diese Konstellation so gewinnbringend, weil nämlich dann auch die Hundetrainer die Gelegenheit haben, mal an etwas problematischen Hunden mal zu arbeiten und nicht nur an dem, ich würde mal sagen, eben normalen Welpen, der vom Züchter kommt, der noch nie irgendwas von Schwierigkeiten im Leben gehört hat. Ja, also dann sind die Hundetrainer auch vernünftig ausgebildet und können mit dieser Problemstellung umgehen und die Tierheimhunde profitieren davon. So, das ist das eine. Das andere ist, wir versuchen natürlich die Kosten so gering wie möglich zu halten. Das heißt, was jetzt in den Tierheimrechnungen gestellt wird, sind tatsächlich sehr konkrete Trainingstunden, die durch den Philipp oder durch mich oder durch die Trainer, die hier noch arbeiten, geleistet werden. Die werden auch dokumentiert, also auch mit Videoanalyse werden die dokumentiert, damit man im Nachgang das Ganze analysieren kann oder wir auch eine entsprechende Transparenz gewährleisten können. Die Trainingsstunden, die jetzt in den Gruppen passieren, wie in unserer Resozialisierungsgruppe, werden zum Beispiel vom Hundezentrum Cancuna fürs Tierheim gespendet. So, wir haben dann jetzt den Vorteil, wir machen auch Reso-Gruppen hier im Tierheim, um einfach auch die Wege kurz zu halten. Wir können also von den Zwingern direkt hier auf dem Gelände vom Tierheim dann in die Reso-Gruppe gehen im Freilauf und dann kommen extern ein paar Leute dazu. So, das heißt, so arrangieren wir uns. Ich brauche nirgendwo eine Platzmiete zu bezahlen, sondern wir sagen, wir haben hier zwei, drei, vielleicht manchmal vier Hunde, die es vom Tierheim nötig haben. Die kommen dann umsonst in die Gruppe, dafür kommen von außen 3, 4, 5, 8 People hier hin und jeder profitiert davon. So, also konkret fallen die Stunden an, die wir hier mit den einzelnen Trainern auch in Eigenverantwortlichkeit leisten und ein klares Ziel verfolgen. Das sind die Stunden, die anfallen. Wie viel davon notwendig sind, hängt ja immer vom Einzelfall ab, das kann man nicht sagen. Wir können aber eins sagen, dass eben gerade auch auf die, wolltest du ja gleich noch zu sprechen kommen, Chica zum Beispiel, die hier eine Langzeitinsasse ist, wo keiner dran kam, die also auch schon den einen oder anderen Finger mal gebissen hat und eigentlich als nicht vermittelbar galt, so wie die war. Die hat auch keine Anzeichen gezeigt, dass die sich verbessert, sondern im Gegenteil, es kamen immer weniger Menschen und unter immer höher werdendem Risiko nur an sie ran. So, seitdem wir dieses Projekt machen, haben wir die mit reingenommen, die Chica. Das war jetzt so Benjamins Pflegi, will ich mal sagen. Ja. Und Benjamin, berichte du doch mal vielleicht an der Stelle, wie sich das für die Chica verändert hat.
Ja, vielleicht muss ich vorab dazu noch sagen, dass ich ja, also ich hatte an der Reso-Gruppe beim Daniel schon vorher mit zwei, drei Runden teilgenommen. Das hat sich einfach so ergeben, dass ich immer gesagt habe, ich will das selber erleben, will das selber ausprobieren und hatte natürlich dann, ich wusste schon, was auf mich zukommt, hatte das auch schon mit dem einen oder anderen Hund, der nicht ganz so lustig am Anfang war, also wenn ich mich an Luna zum Beispiel zurückerinnere, das war auch sowas, wo auch sehr viel Aggression am Anfang dabei war. Bei Chica war es so, dass unsere Tierheimleitung, die liebe Sabrina, immer gesagt hat, Mensch, jetzt muss da mal eine richtige Herausforderung ran und ich selber habe als Vorstand hier im Tierheim Chica ja auch kennengelernt, als da darf keiner dran. Da gibt es nur zwei, drei Menschen, die sind hier Gassigänger, die können da wirklich rein und selbst die Tierpfleger hier im Tierheim gehen nicht alle in diesen Zwinger. Und